Sie produzieren Whisky-Kategorien, die offiziell nicht erlaubt sind. Und zudem nehmen sie sich eine der größten Whisky-Marken als Konkurrenz. Also die schottische Destillerie Loch Lomond sorgt für Zündstoff. Deren Preise aber, die passen dabei so gar nicht in die aktuelle Entwicklung des Marktes. Also Loch Lomond Whiskys sind teils derart günstig, dass man meint, der Händler hätte sich verschrieben. In diesem Interview mit Markenbotschafter Sebastian Büssing erfährst du, welche Whiskys du von Loch Lomond probieren solltest und wie sie es schaffen, zu Preisen zu produzieren, die beinahe konkurrenzlos sind. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Loch Lomond hat ein ansehnliches Portfolio. Also Dutzende Single Malts, Grains und Blended Whiskys stehen dir zur Verfügung. Ja, und es kommen neue dazu. Möchtest du einer der ersten sein, die erfahren, wenn Loch Lomond und andere Whiskybrennereien neue Whiskys veröffentlichen, dann trag dich einfach kostenfrei in unser Weekly Whisky Update ein. In diesem erfährst du regelmäßig, welche Whiskys neu auf dem Markt sind und welche sich lohnt zu probieren. Geh einfach auf alphaspirits.com/podcast und trag dich dort kostenfrei ins Weekly Whisky Update ein. Den Link, den findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Sebastian, wenn sich jetzt jemand für die Whiskys von Loch Lomond interessiert, aber noch nicht so viele davon probiert hat, welche würdest du empfehlen?
Also da würde ich ganz klar sagen, einmal unsere drei verschiedenen 12 Jahre alten Whiskys, weil dann hat man eigentlich einen sehr guten Querschnitt durch unsere Brennerei. Gibt es einmal als unpeated, als heavily peated Variante und einmal mit 15% Rauchmalz. Also somit hat man einfach drei verschiedene 12er und kann einfach mal testen, was Loch Lomond so ausmacht.
Wenn jetzt 12 Jahre auf dem Label steht, basiert dann auch die Reifung oder die Fassauswahl und die Whisky-Auswahl dann auf denselben Jahrgängen oder auf demselben Alter, oder versteckt sich dann hinter dem 12 eigentlich auch ein komplett anderes Fassmanagement?
Also Fassmanagement ist eigentlich immer das gleiche bei unserer Core Range. Also wir haben immer drei verschiedene amerikanische Weißeichentypen. Wir haben First Fill Bourbon Fässer, Refill Bourbon Fässer und sogenannte Rejuvenated, also wieder verjüngte Fässer. Liegt aber daran, dass wir auch eine eigene Küferei haben und dadurch, sag ich mal, ausgelaugte Fässer wieder auskratzen und neu ausflemmen können. Und das sind halt diese drei verschiedenen Weißeichentypen. Aber die Zusammensetzung passiert eigentlich A, bei der Auswahl der Maische, also ob wir Rauchmalz oder kein Rauchmalz verwenden. Und zusätzlich noch, dass wir verschiedene Typen von Potstills haben. Und allein eigentlich beim Brennvorgang und durch die verschiedenen Hefen kriegen wir den verschiedenen Charakter.
Und ihr habt ja einzelne Single Malts, die auch nach den Inseln jetzt im Loch Lomond, also dem See Lomond, benannt sind. Zum Beispiel jetzt mal Inchmurrin. Wie unterscheiden sich die dann vom Rest des Portfolios?
Also Inchmurrin, Inch heißt Insel, Murrin heißt Gras. Und wir haben in unserem Single Malt, wenn wir daran riechen, so eine ganz leicht grasige Note. Deswegen ist diese Insel Namensgeber geworden für unseren Single Malt. Der ist komplett unpeated und auf unserer Straight Neck Pot Still destilliert. Und dann sind wir noch eine von nur ganz wenigen Brennereien, glaube ich, auf der Welt, die den Mittellauf auch nochmal in verschiedene Segmente trennen. Der wird dann auch nochmal aus dem sogenannten High Cut von 90 Volumenprozent Alkohol bis knapp 75 Volumenprozent Alkohol, der Mittellauf, separiert und in Fässern gelagert. Und zusätzlich haben wir eine sehr lange Fermentation von über 100 Stunden mit besonderen Hefen aus dem Sauvignon Blanc und Chardonnay-Bereich. Also das ist ein ganz spezieller Whisky. Und dadurch, dass er dann diese grasigen Noten hat, ist die Insel Inchmurrin Namensgeber dafür geworden.
Also aber diese Details, die du jetzt aufgezählt hast, also extreme Fermentation und diese spezielle Behandlung des Mittelcuts, trifft jetzt nur auf den Inchmurrin zu oder auf alle Whiskys von Loch Lomond?
Diese spezielle Behandlung mit den Cuts und Co. trifft in der Regel erstmal speziell auf den Inchmurrin zu, sodass wir da wirklich sagen, da sind Hefen, lange Fermentation sind uns da sehr, sehr wichtig, um einfach auch zu zeigen, was kann man für Stile kreieren mit verschiedenen Stills, mit verschiedenen Einmeischezeiten, mit verschiedenen Hefen. Und also das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, trifft komplett auf den Inchmurrin zu. Aber auch bei den Cuts setzen wir auch Maßstäbe, unter anderem bei dem Signature, das ist unser sogenannter Single Blend, auch wenn er sich so offiziell nicht mehr nennen darf. Und auch bei den anderen Whiskys. Also auch da wird geguckt, dass wir genau nur bei unserer Straight Neck Pot Still diese verschiedenen Cuts verwenden und dann ob unpeated, medium peated oder highly peated Single Malts dort produziert werden und die dann hinterher miteinander nach der Reifung wieder vermehlt werden.
Weil wir jetzt gerade den See angesprochen haben, was ging dir eigentlich so durch den Kopf, als du das erste Mal den Loch Lomond gesehen hast, also quasi einer der berühmtesten Seen Schottlands, der quasi direkt oder an den ihr direkt die Destillerie habt?
Also das erste Mal den See habe ich gesehen, bevor ich die Tätigkeit als Brand Ambassador von Loch Lomond angetreten bin, weil da habe ich damals zu Studienzeiten mit einem Studienkollegen den West Highland Way gewandert und da wandert man quasi komplett an der Ostseite des Loch Lomonds entlang und traumhaft schön. Also es ist für mich einer mit der schönsten Gegenden neben der Isle of Skye, die es in Schottland gibt.
Okay, also sie auf eine Ebene mit Skye zu setzen, das ist wirklich eine Liga. Und es sind ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das sind ja drei Inseln drauf, die drei Inseln und auf eine gibt es noch so, ja so, da wohnen ganz, ganz wenig Leute, ich glaube nur zwei oder drei auf eine. Und da gibt es noch in den Gebüschen so, ja, so Reste von einer ganz, ganz alten Destillerie aus dem 19. Jahrhundert, einer Schwarzdestillerie. Hat da Loch Lomond irgendeinen Bezug dazu oder ist denn das einfach nur noch ja, historisch wertvolle Steine?
Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, sind historisch wertvolle Steine. Ein bisschen Bezug nimmt man auf jeden Fall auch, wenn man sich die Flaschen mal bei uns anschaut. Da steht auch 1814 ganz dick die Zahl drauf. Und das liegt einfach daran, dass wir ganz im Norden des Loch Lomonds in einem Örtchen hatte damals 1814 ein netter Herr einmal Whisky versteuert, auch unter dem Namen Loch Lomond. Und natürlich war das regional eine regionale Bedeutung quasi auch für den See und die Umgebung hat, bezieht man sich sehr, sehr gerne mit diesem Datum 1814 auf diesen Herrn, der dort Whisky unter dem Namen versteuert hat. Aber letztendlich hat das nichts mit unserer Brennerei gemein, die 1966 das erste Mal quasi Malzbrand destilliert hat.
Wir haben jetzt ab und zu auch schon mehrmals jetzt über das Portfolio gesprochen, über die 12-Jährigen, über Inchmore und so weiter. Gibt es eigentlich so ganz seltene Loch Lomond Whiskys, wo du sagst, das sind so wirklich Schätze?
Also letztendlich müsste man eigentlich alle unsere Whiskys als seltene Schätze betrachten, in Anführungsstrichen, weil wir da sehr technisch vorangehen, was viele andere Brennereien vielleicht traditionell anders machen oder auch die neueren Brennereien, die jetzt starten in Schottland, auch komplett anders machen. Aber wenn ich einen herauspicken müsste, dann würde ich den Single Grain aus 100% gemälzter Gerste nehmen, weil bis 2009 durfte der sich auch noch als Single Malt verkaufen. Aber dann wurden da Regularien auferlegt, dass ein Single Malt Whisky immer auf einer Pot Still destilliert sein muss, selbst wenn er aus 100% gemälzter Gerste besteht. Und das war quasi die Geburt unseres Single Grain 100% Barley. Und 2020 im Oktober haben wir auch davon eine Peated-Variante mit auf den Markt gebracht.
War das für euch dann so quasi, ja, diese Regularien mit Single Malt nur in Pot Stills, war das für euren Vertrieb und für euren Umsatz so quasi so ein gewisser Game Changer? Weil ihr musstet ja jetzt Single Malt, was natürlich schon eine Kategorie ist, wofür die Leute bereit sind, mehr Geld auszugeben als für einen Single Grain. War das für euch mit Einbußen verbunden oder wie ist das damals abgelaufen?
Also letztendlich betraf es 2009 zwei Produkte. Einmal unseren, der jetzt bekannt unter dem Namen Signature, der wurde verkauft mit dem Namen Single Blend. Aber auch Single Blend, die Kategorie, die gibt es quasi nicht. Von daher mussten wir auch diese Bezeichnung vom Single Blend runternehmen und deswegen hat er dann den Namen die Signatur von Loch Lomond erhalten. Und auf der anderen Seite hat sich eigentlich auch mit der Änderung des Single Grain als Single Malt hat sich nicht viel gewandelt, weil wir bringen das ja seit jeher, diesen Whisky, so auf den Markt. Und deswegen schreiben wir auch immer gerne ganz groß drauf, dass es trotz alledem 100% gemälzte Gerste ist und haben somit eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und letztendlich ist es aus marketingtechnischen Gründen, glaube ich, eher ein Pluspunkt, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was niemand anderes sonst in Schottland produziert.
Wie schaut es denn bei euch eigentlich mit Single Casks aus? Also sind so Einzelfassabfüllungen ein Thema für Loch Lomond?
Ja, natürlich. Also wir verkaufen natürlich auch einige Fässer an Broker und die verkaufen die dann wiederum weiter an unabhängige Abfüller. Sehr beliebt sind unsere sehr stark rauchigen Whiskys, die wir nicht unter unserer eigenen Linie in der Brennerei verkaufen. Zum Beispiel Namen wie Inch Fett oder Croftanga sind halt nur zwei Beispiele von sehr rauchigen Whiskys, die auch rauchiger sind als unsere rauchigste Variante, der Inch Moan. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch jedes Jahr Single Casks für den deutschen Markt, die unter dem eigenen Label rausgebracht werden. Letztes Jahr haben wir unter dem neuen Importeur Wein Wolf zwei Whiskys rausgebracht. Einmal einen mit Finish in einem Pinot de Charon Fass, wo auch mein Name als Brand Ambassador's Choice drauf stand. Und ein Peated aus dem Tawnyport Fass, der natürlich auch sehr, sehr gut ankam. Und ich kann schon mal verraten, wir werden in 3 bis 4 Wochen wird es zwei neue Single Casks für den deutschen Markt geben. Einmal ein, 11 Jahre alter mit Finish in einem Limousin Oak Fass, Virgin Limousin Oak. Und der ist unpeated. Und dann haben wir noch eine Peated-Variante in einem Oloroso-Fass. Also das ist auch sehr leckere Whiskys und sehr spannend.
Wenn ich mir eure ganzen Standard-Whiskys jetzt mal so ansehe, dann beginnt ihr ja auffallend günstig. Also wir hatten jetzt bei den bisherigen Whiskys noch nicht über den Preis gesprochen, aber soweit ich weiß, ist Loch Lomond, wenn ich so jetzt die Preise mal im Fachhandel vergleiche, wirklich eine günstige Whisky-Marke. Also euren günstigsten Single-Malt, also den Original, den gibt es ja schon für knapp über 20 Euro und den 12er für knapp über 30 und selbst der 18-Jährige, den findet man teilweise schon für 60 Euro. Und irgendwie zeigt ihr damit, dass man trotz allen Umständen, also jetzt Brexit, Corona und ja, die ganzen Sachen, die sonst noch so laufen, also trotzdem irgendwo vernünftige Preise für Scotch Single Malt anbieten kann. Also genau die Argumente, zusammen jetzt mit gestiegener Nachfrage, die immer wieder angeführt werden. Wieso funktioniert das bei euch? Also warum könnt ihr Single Malt Scotch so preiswert anbieten?
Also ich sag mal so, ich habe das selbst im Business so ein bisschen beobachtet, dass, wenn wir jetzt mal so Brexit und Co. mal außen vor lassen, dass viele Brennereien sehr, sehr gerne immer mal à peu pro Jahr so ein bisschen die Preisschraube nach oben gedreht haben mit Argumenten, die für mich nicht wirklich zählen. Ich glaube, da wurde immer so ein bisschen geguckt, wie viel würde der Endverbraucher ausgeben für eine Flasche Whisky aus dem jeweiligen Portfolio. Man hat gemerkt, okay, die Preise, die Verkäufe gehen nicht zurück, sondern die steigen an. Also nehmen wir nächstes Jahr gehen wir wieder 5 Euro höher und trotz alledem bleibt die Nachfrage gleich. Und dann entstehen dann auch solche Geschichten wie, dass man Whiskys quasi kauft und nach einem halben Jahr wieder verkauft, weil man dann irgendwie als Endkonsument 10 Euro plus an der Flasche gemacht hat. Und dafür sind unsere Whiskys nicht gemacht auf der einen Seite, sondern wir sagen ganz klar, wir haben Whiskys, die sind zum Trinken da. Und dass man sich gerne, wofür Whisky eigentlich immer da ist, mit Freunden am Tisch setzt, Unterhaltungen startet und dann ist es auch nicht schlimm, wenn dann zum Beispiel mal so eine Flasche Original für etwas mehr als 20 Euro am Tag quasi dann auch da gekillt wird und dass man einfach einen schönen Abend hatte. Und das ist quasi das Wichtige bei uns. Und ich weiß, dass wir letztes Jahr auch so ein bisschen darüber diskutiert haben, aufgrund der höheren Preise für Malz und Co. und auch für Fässer, dass wir da ein bisschen an den Preis vielleicht drehen müssen. Aber ich habe dann ganz klipp und klar gesagt, wir haben halt verschiedene Marken, an denen wir uns so ein bisschen messen wollen. Und dann können wir nicht sagen, dass wir gleich teuer oder teurer werden als diese Marken mit unseren Produkten, sondern wir müssen immer noch einen kleinen Ticken günstiger auf jeden Fall sein, weil wir gerade in Deutschland noch ein bisschen Aufbauarbeit für die Marke definitiv betreiben müssen. Und das spiegelt natürlich dann auch sich so ein bisschen im Preis wider, ob der Konsument zu Produkt A oder zu Produkt B greift. Und wenn es halt ein bisschen günstiger ist und die Qualität dann doch besser ist als das Standardprodukt, was derjenige immer kauft, dann kann man natürlich damit auch punkten.
Höre ich das so ein bisschen raus, dass die Preise oder die aktuelle Preissituation bei Single Malt Scotch Whisky von Destillerien und Importeuren künstlich aufgebläht wird und die Hintergründe, die eigentlich zu einer Teuerung führen würde, wie Brexit, Corona, eigentlich gar nicht den großen Anteil an dem aktuellen Preisgeschehen haben?
Ich würde sagen ja und nein, weil ich bin ja auch nochmal abseits des Brand Ambassadors von Loch Lomond auch als unabhängiger Abfüller tätig. Somit weiß ich, dass halt manche Sachen auf jeden Fall komplizierter und teurer geworden sind und auch wir länger teilweise auf Whiskys warten müssen, bis die aus Schottland rüber nach Deutschland kommen. Ich glaube aber, dass auch hinterher im Fachhandel, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Lagavulin 16, man hört irgendwo im Internet ein Gerücht, der wird vielleicht eingestellt. schon werden die Preise teurer. Dann gibt es aktuell Lieferengpässe, das heißt, er kommt nicht in der Menge nach Deutschland, wie er gerne getrunken wird. Das heißt, auch einige Fachhändler sind out of stock. Das beobachten andere wieder und dann setzen sie den Preis nochmal um 20 Euro nach oben. Und trotz alledem wird der Whisky gekauft, weil Leute denken, okay, ich decke mich jetzt lieber ein, bevor er vom Markt verschwindet. Und das sind natürlich immer gewisse Strategien, die ich teilweise ein bisschen schade finde, dass viele sowas schnell Glauben schenken und dann meinen, okay, ich muss nochmal schnell Hamsterkäufe machen, was dann wiederum dazu führt, dass die Whiskys noch teurer werden.
Also quasi dasselbe Prinzip, was wir Anfang der Pandemie hatten mit Nudeln und Klopapier.
So sieht's aus, genau. Also ich glaube, selbst wenn irgendein Supermarkt nicht für 5,99 Euro das Paket Klopapier rausgelegt hätte, sondern für 10 Euro, ich glaube, dann wären manche Leute auch immer noch bereit gewesen, auch für 10 Euro sich das Klopapier zu kaufen, traurigerweise.
Aber Loch Lomond galt ja lange Zeit als Whisky, bei dem es hieß, man soll eher einen großen Bogen drum machen, also dass der Qualitätsanspruch jetzt nicht besonders hoch war und der Whisky häufig viel zu jung verkauft wurde. Das kehrt sich jetzt aber so mittlerweile ins Gegenteil um und Loch Lomond gewinnt immer mehr Fans. Wie siehst du das eigentlich? Also entwickelt sich Loch Lomond so vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan?
Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel auch dafür für alleine nur die Brennerei. Also wenn man die Brennerei von außen sieht, ist es, glaube ich, so mit einer der hässlichsten Brennereien, die es überhaupt gibt. Als das erste Mal da war, habe ich mich so ein bisschen daran zurückgesetzt gefühlt. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und dachte mir so, okay, jetzt fliege ich mal wieder ins schöne Schottland, direkt an den tollen See, was wir gerade schon gesagt haben, für mich eine der schönsten Regionen. Und dann komme ich in ein riesiges Industriegebiet mit Lagerhallen und dort versteckt sich die Brennerei. Geht man aber rein in die Brennerei, ist das für mich eine der schönsten Brennereien, die ich je von Ihnen gesehen habe, aufgrund von der ganzen verschiedenen Techniken und den ganzen verschiedenen Potstills, die wir haben. Und ich glaube, so ein Cut, was auch die Qualität anbelangt von dem hässlichen Entlein zum Schwan, wurde auch in den 90er Jahren gesetzt, wo wir halt unsere eigene Küferei auch eröffnet haben und somit auch selbst die Qualität unserer Fässer bestimmen können. Und ich glaube, das war so ein Meilenstein bei uns in der Brennerei, um auch die Qualität zu ändern und wegzugehen von der ominösen blauen Dose, die jeder, glaube ich, in Deutschland kennt, mit relativ jungem, unausgewogenen Whisky. Wobei da gab es auch riesige Schwankungen von Batch zu Batch. Also da konnte man wirklich einen unglaublich genialen Whisky oder aber auch das vielleicht Schlimmste, was man je getrunken hat, bekommen. Und mit dieser Küferei können wir jetzt wirklich die Qualität sehr, sehr hochsetzen und das spiegelt sich jetzt auch in dem heutigen Portfolio auf jeden Fall wieder.
Und seit 2019 gehört ja Loch Lomond zum chinesischen Konzern Hillhouse Capital. Hat sich dadurch etwas für den Whisky oder die Ausrichtung der Marke dann noch geändert?
Eigentlich gar nichts, weil die kompletten Leute, die vorher auch das Sagen hatten bei Loch Lomond aus der Loch Lomond Group selber, sind alle mit übernommen worden. Jeder macht weiter seinen Job. Die Strategie, die vor der Übernahme gefahren wurde, hat auch der neue Eigentümer komplett 1:1 mit übernommen. Und von daher hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass vielleicht der asiatische Markt oder gerade auch China ein bisschen größere Mengen auf jeden Fall bekommen können. Wir müssen natürlich auch davon sprechen, dass Loch Lomond ja auch über 20 Millionen Liter reinen Grain Whisky produziert. Und da ist man natürlich auch sehr dankbar, wenn sowas mit nach Asien rüberkommen kann und da natürlich dann auch für die Konsumenten dort drüben zur Verfügung gestellt wird.
Was mir gerade auch einfällt, du hast ja vorhin auch drüber gesprochen auf euren Flaschen, ist angegeben, das ist mir auch aufgefallen, da steht da drauf, since 1814, also Loch Lomond seit 1814. Wie kann das aber sein, wenn eure Destillerie eigentlich erst 1966 gegründet wurde?
Das ist ja das, was ich vorhin erklärt hatte mit dem Verzollen und dass jemand 1814 mit dem Namen Loch Lomond einmal Whisky versteuert hat. Und diese Brennerei gibt es aber auch schon lange nicht mehr. Und deswegen nimmt man so quasi das als Datum, dass es mal eine Brennerei gab, die Loch Lomond heißt. Das ist natürlich immer so, und da bin ich jetzt kein großer Freund von, aber alte Jahreszahlen auf Flaschen und Gründungsdaten, die sind natürlich auch für den allgemeinen Whisky-Fan natürlich was Tolles. Ich persönlich würde dieses Datum, wenn ich es dürfte und könnte, würde ich das von der Flasche quasi runternehmen, weil, wie gesagt, 1966 ist der erste Malzbrand bei uns geflossen und die Brennerei hat so eine Geschichte, weil Little Mill wird ja auch den meisten Hörern ein Begriff sein, Lost Distillery, Und damals gehörten diese beiden Brennereien schon zusammen unter einem Dach. Und es war so, dass man bei Little Mill keine Kapazität mehr hatte, neue Stills zu errichten. Und dort diesen Whisky, den brauchte man dringend für die Blended-Industrie. Und dann hat man sich umgeschaut nach Räumlichkeiten, wo man denn nach gleichem Vorbild der Stills, der Little Mill Distillerie Stills errichten könnte. Und das war die Geburtsstunde 1965 von Loch Lomond, weil da hat man 1:1 Kopien von den Little Mill Stills in die heutige Brennerei gesetzt und dort auch dann knapp 2,5 bis 3 Millionen Liter Single Malt im 1:1 Vorbild wie Little Mill auch produziert, um damit die Blended-Industrie noch mehr bedienen zu können.
Also war es ja quasi eine Übernahme des Namens einer Destillerie, die nicht mehr existiert, die jetzt aber quasi so hieß wie die aktuelle Destillerie aus den 60ern. Und ja, einfach 65 oder 66 draufzuschreiben, meinst du, das wäre bei so einem ja traditionsreichen alten Getränk wie Whisky ja einfach zu jung, um es auf die Flasche zu schreiben? Also würde das den Kunden verbrennen? Deswegen nimmt man einfach den Umweg über 1814?
Also für mich glaube ich nicht, dass man da ja einen Kunden verbrennen könnte, aber ich sitze leider nicht in der Marketingabteilung von Loch Lomond, sodass ich da auch irgendwie natürlich Einfluss drauf nehmen könnte. Also wenn wir die Meetings pro Jahr haben und wir uns in der Brennerei treffen, dann spreche ich das auch immer mal wieder an. Aber letztendlich ist es halt so, ne, alte Jahreszahlen, Tradition. Man sieht es ja auch bei vielen anderen Brennereien wie Bushmills und Co., wo man ja auch Daten auf die Verpackung draufschreibt, weil man damals irgendwie eine Brennereilizenz erworben hat oder so, aber viel, viel später erst angefangen hat, überhaupt die Brennerei zu bauen und zu destillieren. Es ist natürlich immer so ein bisschen schade für den Endkonsumenten, der denkt, das ist jetzt das Gründungsjahr der Brennerei. Von daher würde ich persönlich dahin gehen und sagen einfach, warum uns geht. Die Brennerei, so wie sie da ist, gibt es erst seit 1965. Also kann man es doch auch einfach draufschreiben. Dafür gibt es ja mittlerweile wieder genug andere junge Brennereien, die über, 2020 oder 2016 oder 17 gegründet draufschreiben müssen. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde, die Konsumenten haben sich dahingehend sehr stark geändert, dass man nicht mehr zwingend darauf achtet, wie alt ist jetzt eine Brennerei, wie traditionsreich ist sie, sondern letztendlich zählt der Geschmack.
Das sehe ich genauso. Also der Kunde ist da deutlich informierter, finde ich, mittlerweile als viele Jahre zuvor. Also auch viel wissbegieriger und damit auch informierter. Und ich habe auch so den Eindruck, dass diese Zahlen noch irgendwie so ein Relikt sind, die in der Whisky-Industrie rumgeistern, die man irgendwie da nicht rauskriegt, weil man, finde ich, auch so ein bisschen den Kunden falsch versteht. Was bei euch ja auch besonders ist, ist eure Ausstattung in der Destillerie. Also ihr habt ja insgesamt 11 Brennblasen, wenn ich nicht falsch liege, aus 4 unterschiedlichen Kategorien. Wie sehen die eigentlich genau aus?
Also wir haben natürlich traditionelle Potstills, also diese schöne Zwiebelform, die man ganz klar kennt. Dann haben wir die berühmte Straightneck-Potstill, die einen sehr, sehr geraden Hals hat, also keine Zwiebelform mehr, sondern wir haben unten quasi, wo die Maische eingefüllt wird und dann einfach ein ganz gerades Rohr nach oben. Und dann sind da auch noch verschiedene Kupferplatten mit drin, um den Einsatz von Alkohol oder den Kontakt von Alkohol zu Kupfer nochmal zu erhöhen, damit sich noch mehr Ester bilden können. Das hat eine sehr, sehr spannende Geschichte, worauf halt auch dann der vorhin erwähnte Inchmorin immer produziert wird. Und dann haben wir halt eine kontinuierliche Brennanlage, wo nur der 100% Malted Barley Grain Whisky produziert wird. Und dann haben wir eine große Grain Distillerie, eine Continuous Still, die sehr, sehr groß ist und worauf halt dann ein ganz normaler Grain Whisky für Blends produziert wird.
Warum habt ihr eigentlich eine Column Still und eine Coffee Still? Also ich meine, häufig werden die beiden Begriffe ja synonym verwendet, aber ihr verwendet sie ja unterschiedlich. Woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass wir die eine Variante benutzen, um den spannenden Single Grain aus 100% gemälzter Gerste zu verwenden. Und die andere ist einfach eine klassische Continuous Still, so wie man sie überall halt auch bei den großen Brennereien in den Lowlands sieht, wo halt wirklich Millionen Liter Grain Whisky produziert werden. Und das ist so ein bisschen von der Bauart und von der Machart, unterscheiden sich diese beiden Stills schon noch ein bisschen.
Also okay, aber wenn das eine jetzt für Masse, also großen Masseausstoß da ist und das andere eher so für die reineren Genussprodukte. Wie unterscheiden sich dann die Auswirkungen auf Grain Whisky? Weil grundsätzlich sind es ja beides Varianten für das kontinuierliche Destillationsverfahren.
Ja, bei uns unterscheidet sich einfach nur, was für ein Rohstoff verwendet wird. Und dadurch, dass bei der einen Anlage 100% gemälzte Gerste verwendet wird, schmeckt dieser Whisky ganz anders, als wenn wir halt einfach nur Getreide verwenden oder auch eine Mischung aus Getreide. Bei vielen Brennereien, also Grain Whisky heißt ja nicht, dass wir einfach nur nicht gemälzte Gerste nehmen und das Ganze quasi destillieren. Das können ja auch Mischungen aus Mais und Co. sein, das, was am günstigsten an Getreide eingekauft werden kann. Und daher unterscheidet sich alleine schon hinterher, was nach dem Destillationsvorgang rauskommt dabei. Und die Coffee Still eignet sich einfach wunderbar dafür, gerade diese Aromen der 100% gemälzten Gerste über dieses kontinuierliche Brennverfahren wunderbar zu transportieren.
Und wenn man jetzt den, also jetzt immer egal ob Conham oder Coffee Still, wenn man jetzt mal den Crane Whisky nimmt, den ihr habt, wir haben ja vorhin schon ausführlich darüber gesprochen, habt ihr auch an dem gleichen Campus, an der gleichen Destillerie, Pot Stills, also für Malt Whisky. Das heißt, ihr könnt Grain Whisky produzieren und ihr könnt in derselben Destillerie Malt Whisky produzieren. Das heißt, ihr seid ja quasi die einzige Destillerie in Schottland, du hast es vorhin schon angesprochen, die theoretisch einen sogenannten Single Blended Whisky herstellen kann, was ihr ja auch bis Ende der 2000er auch getan habt. Also Blended, also quasi eine Kombination aus Malt und Grain und Single als Whisky von einer Destillerie. Habt ihr mal probiert, das dann nochmal bei der Scotch Whisky Association als offizielle Kategorie anerkennen zu lassen? Weil letzten Endes ist es ja nur eine Kombination von zwei bestehenden Kategorien.
Genau, also wir hatten das ja, wie gesagt, bis 2009 immer auf den Flaschen auch draufstehen. Danach gab es von der Scotch Whisky Association die strikten Regularien, dass gesagt wird, dadurch, dass wir die einzige Brennerei sind, die sowas produziert in Schottland, gibt es diese Kategorie offiziell nicht. Und da hat man sich lange auch ein bisschen rumgestritten und gesagt, ja, nur weil wir die Einzigen sind, heißt es ja nicht, dass es diese Kategorie nicht geben muss, weil es ist ja für jeden Konsumenten eigentlich klar, was damit gemeint ist. Es gibt ja auch ganz normale Blended Whiskys, Blended Malts und Co. Aber den Single Blend durften wir seitdem nicht mehr so auf das Label schreiben. Produziert wird er natürlich nach wie vor, kommt ja unter dem Namen bei uns in Deutschland als Signature raus, gibt es aber auch noch den Reserve. Und das ist halt schon ein spannendes Produkt, vor allem auch preislich sehr, sehr attraktiv. Das hattest du vorhin ja auch mal angesprochen, dass wir gerade im preislichen Rahmen sehr, sehr günstig unterwegs sind. Und gerade mit dem Signature möchten wir gerne so einen großen Konkurrenten so ein bisschen mit ansprechen, zum Beispiel der Johnnie Walker Black Label. Wenn man die beiden einfach mal gegeneinander trinkt, dann kann man sich als Konsument selbst mal die Meinung bilden, was schmeckt wem besser, wie schmeckt das Ganze und was macht eigentlich den Signature anders als zum Beispiel normale Blended Whiskys?
Also was mir jetzt auch so im Gespräch auffällt, ist echt Wahnsinn. Ihr habt eigentlich so viele Alleinstellungsmerkmale. Also Single Blended ist ja jetzt nur eins von vielen. Was ja auch bei euch so markant ist, ihr seid, also mir fällt ja spontan keine andere Destillerie ein, bei der eine Brennblase, also eine Pot Still, nach der Destillerie benannt ist. Weil es gibt ja Lowman Stills. Wie unterscheiden die sich jetzt eigentlich von bekannten Pot Stills?
Also es gibt ganz, ganz wenige Brennereien, die sogenannte Lowman Stills eigentlich auch noch verwenden. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein Hybrid aus einer kontinuierlichen Brennanlage und einer traditionellen Pot Still. Also man nimmt quasi die Eigenschaft der kontinuierlichen Brennanlage, dass man quasi einen sehr, sehr langen Kamin, nenne ich jetzt mal so, hat. Und unten eigentlich dann die Pot Still und drunter, dass man damit nicht kontinuierlich destilliert, sondern nach traditionellem Pot Still verwahren, aber diese beiden Eigenschaften der Stills miteinander verbindet.
Aber weil du es gerade angesprochen hast, du kennst nur noch ein paar, die damit arbeiten. Also mir fällt jetzt spontan nur noch in Sterling Distillery ein, aber die bringt ja erst 2029 ihren Whisky auf den Markt. Welche fallen dir da noch ein, die auch Lowman Stills verwenden?
Ja, in Sterni wäre auch sofort meine Variante gewesen, die ich genannt hätte in Schottland. Und ansonsten, wer so eine ähnliche Brennanlage auch noch hat, ist Penderin. Die benutzen sowas in die Richtung auch noch. Und ansonsten würde mir so aktuell auch sonst nicht mehr einfallen. Aber in Sterni ist ein perfektes Beispiel dafür, dass auch neue Brennereien wieder auf etwas älteres Equipment setzen.
Also die letzte, die das, glaube ich, aktiv noch hatte, war Scarpa.
Genau.
Genau, aber wie schaut es bei euch? Ihr habt sie nicht mehr aktiv, oder?
So wie man sie damals kannte, haben wir sie nicht mehr aktiv. Bei uns ist es jetzt die Straight Neck Pot Still, also sieht eigentlich mehr oder weniger ähnlich noch so aus wie die Bauten von damals. Aber auch da waren es halt wieder Regularien, kleine Kniffe, dass man die, wenn man auf der Lowman Still, so wie sie damals bei uns gebaut war, destilliert hat, hätte sie auch nicht mehr oder das Endprodukt auch nicht mehr als Single Malt durchgehen dürfen. Und deswegen haben wir die sehr stark umgebaut und ist jetzt unsere Straight Neck Pot Still.
Aber warum hatten eigentlich letztlich jede Destillerie, die damit arbeitete, früher oder später die Finger davon gelassen? Und jetzt mal unabhängig davon, also man hätte es ja auch umbauen können, so wie ihr das jetzt gemacht habt, aber Lowman Still, das ist irgendwie so ein Kuriosum, was immer mal wieder in der Scotch-Whisky-Szene auftaucht, aber irgendwie immer nur so nostalgisch, also so im Rückblick. Also weißt du, warum dann früher oder später letztlich fast jede Destillerie, die damit gearbeitet hat, sie wieder verworfen hat?
Ich glaube, dass es nicht ganz so einfach ist, für den Destillateur mit so einer Anlage zu arbeiten, weil die viel Know-how auf jeden Fall, da braucht man als Destillateur viel Know-how, um genau zu wissen, wie destilliere ich, bei welchen Temperaturen destilliere ich. Also ich weiß es noch aus meinem letzten Gespräch mit dem Brennmeister letztes Jahr, wo ich vor Ort war, und der hat auch gesagt, dass es halt, ja, jede Stille hat so ihre Eigenschaften und ihre Eigenheiten und dass es nicht immer ganz so einfach ist, mit dem ganzen Equipment auch zu destillieren. Und wenn man diese Anlage falsch einsetzt, dann hat man sehr viel Verlust und hat nicht den Ausstoß an Mittellauf, wie man das vielleicht mit einer traditionellen Potstill hat. Und deswegen hat man sich sehr, sehr schnell bei vielen Brennereien dann von dieser traditionellen alten Lowman-Still verabschiedet. Und weil auch so ein Umbau natürlich extrem teuer ist und dann lieber gesagt hat, okay, dann hole ich mir traditionelle Potstills, weil es dann vielleicht einfacher ist, als so eine Brennanlage umzubauen, wenn ich weiterhin Single Malt Whisky produzieren möchte.
Wobei es ja in der Theorie, also die Lowman Stills, ja schon einige Vorteile bringen, weil du kannst ja über die einzelnen Platten individuell den Rückfluss steuern und dadurch bekommst du ja aus einer Pot Still verschiedene Whisky-Stile. Aber klar, also das, was du jetzt gesagt hast, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und wenn dann halt noch die Scotch Whisky Association dann Beschwerden hat, weil dieses oder jenes zu viel oder zu wenig ist und deswegen dann nicht als Single Malt deklariert werden darf, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der eine oder andere dann sagt, ja, dann lass mal lieber die Finger davon. Aber wo liegen eigentlich bei euch die Präferenzen? Also eher Fokus auf Single Malt oder eher Produktion für Blended Whiskys?
Also wenn man sich die Mengen anguckt, dann liegen wir bei mittlerweile 22 Millionen Liter Grain Whisky und 5 bis 6 Millionen Liter Single Malt. Also allein wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es natürlich ein eindeutiger Ausschlag hin zum Grain Whisky. Weil man natürlich auch sehr viel für namhafte Blends an Grain Whisky produziert. Aber der Fokus liegt natürlich gerade, was den Endkonsumenten anbelangt, natürlich beim Single Malt und auch die Varianz. Also, dass wir wirklich den Leuten zeigen können, okay, wir machen Unpeated, Medium Peated, Peated Whisky. Wir haben eigentlich für jeden Geschmack. Das sehe ich auch immer auf Messen, wenn Leute bei mir am Messestand sind. Wenn ich frage, was trinkst du gerne, sagt der eine, ich mag nicht rauchige Whiskys, kann ich ihm was bei uns anbieten. Der andere sagt, ich bin ein absoluter Isla-Fan. Dann sage ich ihm, okay, ich habe hier auch mal eine Alternative zu Isla-Rauch. Probier doch mal. Und eigentlich sind die Leute immer sehr begeistert, was man eigentlich für eine große Bandbreite im Single-Malt-Bereich bei uns hat.
Lass uns zum Schluss jetzt mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Also du hast ja vorhin schon angesprochen, es wird ja in absehbarer Zeit werden es ein paar neue Abfüllungen von Loch Lomond in Deutschland geben. Aber wenn wir jetzt mal so eine Prognose auf die nächsten 5 Jahre stellen, wie entwickelt sich das? Also wo steht Loch Lomond in 5 Jahren, deiner Meinung nach?
Also ich hoffe nochmal deutlich mehr im Fokus bei dem Endkonsumenten, als das jetzt sowieso schon der Fall ist. Also ich habe in den letzten 4 Jahren, seitdem ich den Job mache, schon gemerkt, wie stark doch der Fokus in Deutschland mittlerweile auf Loch Lomond liegt, gerade auf Messen. Es kommen immer mehr Leute und sagen, okay, Loch Lomond hat sich extremst gewandelt, qualitativ. Und ich sehe Loch Lomond so in 5 Jahren noch dahingehend, dass wir auch noch mal noch innovativer werden. Und das weiß ich auch schon, zu viel darf ich nicht verraten, aber wir werden doch sehr viele spannende neue Produkte noch mal auf den Markt bringen, die es so auch noch nicht gegeben hat. Und da freue ich mich einfach darauf, was da wieder die Konsumenten zu sagen werden.
Also das von der Destillerie mit 11 verschiedenen Brennblasen ist spannend. Lieber Sebastian, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für das Interview und die spannenden Einsichten in Loch Lomond.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
In diesem Interview unterhielt ich mich mit Sebastian Büssing von Loch Lomond. Möchtest du einer der Ersten sein, die erfahren, wenn neue Whiskys erscheinen, dann trage dich kostenfrei in unser Weekly Whisky Update ein unter alphaspirits.com/podcast. Und falls du Fragen hast, schreib mir gerne jederzeit eine Nachricht. Den Kontakt, den findest du ebenfalls auf alphaspirits.com. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.